Von mir ein ganz herzliches Hallo und willkommen heute Morgen. Ich fühle mich so ein bisschen wie so einer der alten Generäle vor einer großen Schlacht. Von diesen Männern wird oft berichtet, dass sie die Nacht vor der Schlacht nochmal über das Schlachtfeld gingen, sich alles anschauten, ein Gefühl zu bekommen, wie sie ihre Truppen am nächsten Tag lenken und führen würden. So ähnlich geht es mir, und ich glaube, so ähnlich geht es Thomas heute. Wir sind auf dem Schlachtfeld, wir sind hier. Wir haben die Schlacht hierher geholt. Wir haben die Leute hierher geholt, Leute, die Jesus noch nicht kennen, aus allen möglichen Bereichen und Situationen. Wir haben Tausende von Euros ausgegeben, um dieses Theaterstück hier installieren zu können. Und viele, viele von euch sind dabei, als Schauspieler, als Requisiteure, als Leuten hinter den Bühnen oder vor der Bühne. Das ist fantastisch und ich glaube, wir werden was Wundervolles heute Abend erleben. Halleluja! Fällt euch die eine Stimme auf, die immer lauter ist als alle anderen? Ich mag diese Stimme. Die ist die Stimme eines Kindes, die ausdrückt, was wir alle fühlen. Danke, Ramona, dass du uns erinnerst. Ja, so ist es. Ich begrüße auch die unsichtbaren Gottesdienstbesucher, so nenne ich sie jetzt immer wieder mal. Das sind unsere Besucher, die jetzt zu Hause sitzen oder an irgendeinem anderen Ort vor ihrem PC und Livestream audiomäßig mithören. Vielen Dank, dass Sie sich zugeschaltet haben, mit dabei sind. Wir freuen uns. Und ich möchte jetzt noch ein kurzes Beispiel geben. Gestern habe ich mit jemandem gesprochen, der schon lange in diese Gemeinde geht und der auch eng mit mir zusammenarbeitet in vielen Bereichen. Und der sagte mir, die Vision Jesu, Menschen für Jesus zu gewinnen, als Kernpunkt der Existenz eines jeden Christen, die habe ich vor etwa einem halben Jahr verstanden. Ich habe da viel drüber nachgedacht, die letzten Stunden. Jemand, der so lange hier ist, mit mir zusammenarbeitet und seit einem halben Jahr die Vision, die wir seit 7 Jahren hier versuchen zu verkündigen, so richtig verstanden. Und das hat mir gezeigt, dass es durchaus dauern darf, dass die Entwicklung bei uns sehr unterschiedlich verläuft, aber dass wir uns nicht zufrieden geben sollten, bevor die Vision Jesu, ich meine nicht verstandesmäßig, sondern von ganzem Herzen unsere ist. Bevor wir nicht nur tun, was wir tun, weil wir es tun sollen und weil, ja, die Bibel sagt es und der Pastor will das und irgendwie, das ist schon okay, das ist oft der Schritt dahin. Aber gib dich nicht zufrieden, bis die Vision so in dir lebt, dass du sagst, ja, ich lebe hier, um Menschen mit meinem König bekannt zu machen. Das ist der Grund. Und ich will dafür was tun. Ich will aussteigen aus Mittelmäßigkeit und aus nur Pflichtgefühl. Ich will hinein und will sagen, Gott, ich will dir zuarbeiten, so wie ich irgendwie kann. Wo offene Türen sind, wo Menschen bereit sind zu hören, wo ich mich auch mal blamieren kann. Heute Abend blamieren wir uns. Nein. Aber wir sind alle bereit dazu. Alle, die mitspielen, wir sind bereit dazu. Versteht ihr, was ich meine? Hier zu spielen vor vielleicht dem Chef, der kommt, oder der Nachbarin, oder der Lehrerin, das ist schon was. Was ist, wenn ich versage? Hey, niemand wird versagen heute Abend. Wir werden alle authentisch das spielen, was wir wissen. Ich werde heute Abend von meinem Sohn in die Hölle geführt. Das ist nicht mein Traumjob gewesen. Aber ich sagte, ich habe hier gesehen und gesagt, Gott, ich mache, was du willst. Ich habe meine Traumrolle auch gehabt, aber ich habe sie nicht bekommen. Ist okay, ich mache, was du willst. Ich gehe auch in die Hölle für dich, in Anführungszeichen natürlich nur. Gott sei Dank müssen wir nicht für ihn in die Hölle. Er hat das gemacht, damit wir nicht mehr müssen. So gute Dinge passieren heute Abend. Gute Dinge passieren. Ich möchte dir Mut machen. Wenn du hier schon 7 Jahre die Vision immer wieder hörst und auch ja bejahst, weil ja, die ist ja richtig und ja, die ist klar und die ist biblisch. Hör nicht auf, Gott zu bedrängen und sag Gott, ich will diese Vision nicht nur hier, ich will sie hier. Ich will, dass sie so stark in mir ist, dass ich bereit bin, dafür zu sterben und noch mehr dafür zu leben. Und das ist anstrengender. Und das ist, was wir tun sollen. Wir sollen für ihn leben. Wir alle haben ihm irgendwann das Leben gegeben, wenn wir ihm nachfolgen. Und dann geht es darum, tun wir das wirklich? Haben wir das wirklich getan? Wie viel Prozent haben wir noch? Ich möchte euch jetzt einen Filmausschnitt zeigen und auch der Livestream kann da mithören, aus dem Film Der Club der toten Dichter. Seid ihr bereit? Dann bitte Film ab.
Jungfrau, nutze die Zeit, meinen Sie?
Ja, so ist es. Fangen Sie an. Ganz treffend auch für Sie, oder?
Pflückt Rosenknospen, solange es geht. Die Zeit sehr schnell euch enteilt. Dieselbe Blume, die heute noch steht, ist morgen dem Tode geweiht.
Danke, Mr. Pitts. Pflückt Rosenknospen, solange es geht. Der lateinische Begriff für dieses Bild ist Carpe Diem. Die wörtliche Übersetzung?
Keine Ahnung, das ist was für Meeks.
Carpe Diem heißt, nutze den Tag.
Sehr gut, Mr.
Meeks.
Meeks. Noch ein ungewöhnlicher. Nutze den Tag. Pflückt Rosenknospen, solange es geht. Wieso verwendet der Verfasser dieses Bild?
Naja, er hat's eilig.
Nein, Gong. Aber danke fürs Mitspielen. Weil wir irgendwann nur noch Würmernahrung sind, Jungs. Denn ob ihr es glaubt oder nicht, jeder von uns, der hier anwesend ist, wird eines Tages aufhören zu atmen, erkalten und sterben. Ich möchte, dass Sie jetzt vortreten und diese alten Fotos sorgfältig betrachten. Sie sind oftmals an Ihnen vorbeigegangen, aber ich glaube nicht, dass Sie sie genau angesehen haben. Sie sehen gar nicht so anders aus als Sie, oder? Derselbe Haarschnitt, vormundstrotzend, genauso wie Sie. Unbesiegbar, genauso wie Sie sich sehen. Die Welt steht Ihnen offen. Sie glaubten, Sie seien für Großes vorherbestimmt, ebenso wie viele von Ihnen. Aus Ihren Augen spricht die Hoffnung, ebenso wie aus Ihren. Haben Sie gewartet, bis es zu spät war, um aus Ihrem Leben auch nur einen Jota dessen wahr werden zu lassen, wozu Sie fähig waren? Denn sehen Sie, Gentlemen, diese Jungs dienen jetzt den Narzissen als Dünger. Aber wenn Sie ganz dicht herantreten, flüstern Sie Ihnen Ihr Vermächtnis zu. Treten Sie näher. Hören Sie hin. Hören Sie. Carpe. Hören Sie es? Carpe. Carpe diem. Nutzet den Tag, Jungs. Macht etwas Außergewöhnliches aus eurem Leben.
War das verrückt? Mal was anderes.
Gespenstisch, das ist meine Ansicht.
Denkt ihr, dass wir einen Test darüber schreiben?
Quatsch, Cameron, du verstehst doch noch gar nicht.
Was denn? Was?
Hoffentlich geht's uns besser. Hoffentlich verstehen wir, was Carpe Diem meint, für uns. Ich habe euch ein Foto mitgebracht, vielleicht könnt ihr die Lichter noch mal kurz ausmachen hier vorne, oder generell die dimmen, oder? Das ist ein altes Familienfoto von mir. Ja, die junge Dame, die ihr in der Mitte stehen seht, die mag damals ein Teenager gewesen sein. Man kleidete sich anders, hatte andere Frisuren, sah damals schon viel älter aus, als man war. Es war ein junges Mädchen, vielleicht 15, 16. Und wenn ihr in ihr Gesicht reinschaut, ich meine immer, ich sehe meine Tochter da drin. Aber es ist ihre Urgroßmutter. Es ist meine Urgroßmutter. Es ist die Großmutter meiner Mama. Und ihre Brüder und ihre Eltern. Also meine Urgroßmutter. Oder die Urgroßmutter meiner Kinder. Ich habe diese Frau nur einmal als Kind kurz kennengelernt. Ich habe keine genaue Erinnerung. Ich muss sehr klein gewesen sein. War einmal in ihrem kleinen Häuschen in Aalbach. Ihre Brüder kannte ich gar nicht und ihre Eltern habe ich nie kennengelernt. Ich finde, das ist ähnlich, wie was Robin Williams eben sagte in dem Film. Du guckst dir diese fünf jungen Leute vor allem an und siehst Leute, die gerade am Anfang ihres Lebens stehen, wo so viel in den Augen drinsteht an Möglichkeiten, an Fähigkeiten, an Selbstbewusstsein. Und alles sind Würmerfutter heute. Ihre Körper spielen keine Rolle mehr für irgendwas. längst schon wieder verblüht in tausend verschiedenen Generationen von Grünpflanzen. Ja. Mich bewegt das, weil ich weiß, dass in 100 Jahren irgendein Prediger vielleicht ein Bild von mir zeigt und sagt, das war mein Urgroßvater. Er ist lange nicht mehr da. Aber ich wünsche mir eins. Ich wünsche mir, dass dieser junge Prediger dann sagen kann, aber er hat ein Vermächtnis hinterlassen. Da ist was geblieben. Wegen diesem Mann habe ich vielleicht zum Glauben gefunden, weil er meinen Vater zum Glauben gebracht hat. Oder mein Nachbar oder irgendjemand. Oder weil irgendeine CD irgendwann mal rausging, die er irgendwo mitbekommen hat und ihn angesprochen hat und zum Nachdenken gebracht hat. Oder weil er am 17. Juni 2012 in einem Theaterstück saß, wo irgendeine Rolle ihn so angerührt hat, dass sein Leben von da an nie mehr das gleiche war. Wir haben ein Vermächtnis zu geben, jeder von uns. Egal, ob wir das heute in der Küche tun oder hier vorne oder hinten oder Leute einladen, die kommen oder sie abholen, damit sie hierher kommen können, bei ihnen sind, sie in unsere Zelle nächste Woche begrüßen, ihnen das Beste geben, was wir haben, unsere Zeit. Wir sind schon mitten im Thema. Mach den ersten Schritt. Teil 3. Nutze den Tag, habe ich ihn genannt. Den Untertitel heute. Weil darum geht's. Den Tag und jeden weiteren, der kommt. Denn die Tage gestern und vorgestern sind vorbei. Niemand kann sie mehr nutzen. Wenn ich das Evangelium richtig verstehe, macht es im Kern klar, dass jeder Mensch seine Gaben und Fähigkeiten für das größte und wichtigste Ziel seines Lebens einsetzen sollte. Menschen mit Jesus Christus bekannt zu machen. Man nennt das auch Evangelisation. Und derer gab es schon viele Formen und auch viele Phasen von Evangelisation, die kamen und gingen. Denken wir an Zeltevangelisationen oder an Straßenevangelisationen. Denken wir an die Traktatphase, wo alles immer gepflastert war mit irgendwelchen Kurzschriften. Die Schriftenmissionen, die gibt's heute immer noch zum Teil. Aber es gab da heiße Phasen, wo sehr viel bewegt wurde. Denken wir an die Fernsehevangelisten, auch die hatten ihr goldenes Zeitalter. Einige gibt es immer noch. Denken wir an die Zielgruppenkonzentration oder an besucherorientierte Gottesdienste à la Willow und Co. Alle diese Phasen, die haben Frucht gebracht. Doch sie hatten auch alles, alle eins gemeinsam. Nämlich ihre Kurzlebigkeit. Sie kamen, sie gingen. Manche kamen auch wieder mal und gingen wieder mal. Es gibt eine Schlüsselqualifikation für Evangelisation. Lass mich so ausdrücken. Paradigmen oder Weltanschauungen ändern sich. Es gibt letztlich nur ein Paradigma, das sich nicht mit der Zeit abnutzt. Bei der persönlichen Evangelisation geht es vor allem um die Ausrichtung auf den Heiligen Geist. Bei der persönlichen Evangelisation geht es vor allem um die Ausrichtung auf den Heiligen Geist. Bei der persönlichen Evangelisation geht es vor allem um die Ausrichtung auf den Heiligen Geist. Jetzt habt es. Das Einzige, was wirklich nötig ist, um Jahr für Jahr einen wirksamen Ansatz in der Evangelisation in Gang zu halten, ist ein fein auf die Impulse des Heiligen Geistes ausgerichtetes Ohr. Sondern, heißt es im Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ich sag euch was. Die Kraft, die wir brauchen, ist schon da. Die Kraft, die wir brauchen, ist hier. Im Galaterbrief ermutigt Paulus Menschen, die Jesus nachfolgen. Er sagt, durch den Heiligen Geist haben wir neues Leben und das soll jetzt auch bei uns sichtbar werden. Ich fand dieses Bild so wunderschön, dieser Fußabdruck, gefüllt mit neuem Leben. Aus totem Stein, aber innen drin kommt Leben heraus. Das ist für mich der Fußabdruck, den ich gerne hinterlassen möchte. Das ist der Fußabdruck, den Jesus mir hinterlassen hat. Wenn ich in diesen Fußabdrücken gebe, finde ich Leben vor. Nicht nur kalten Stein und kalte Abdrücke. Menschen möchten gerne was hinterlassen, was aus Stein gemeißelt ist. Ja, die nächste Generation baut eine Straße drauf. Alles ist vergänglich, außer dem, was der Heilige Geist inspiriert hat. Wenn wir also Zugang zu dieser ungeheuren Kraft des Heiligen Geistes haben, der in uns lebt, nicht um uns herum, er lebt in uns, wenn wir ihm nachfolgen. Mit dem Moment, wo wir unser Leben ganz Jesus anvertraut haben, ist er eingezogen. Er ist der, wo wir kürzlich zu Pfingsten drüber gesprochen haben. Er ist der andere Helfer, der andere Mentor, der andere Parakletos. Warum sollten wir dann darauf verzichten, wenn diese Kraft in uns wohnt, die Leitung, Motivation und Inspiration auch zu nutzen, die er uns anbietet? Wäre doch töricht. Wir haben den Ratgeber aller Ratgeber in uns, der uns sogar anbietet, ich führe euch, ich leite euch, ich helfe euch durch die schwierigen Phasen deines Lebens durch. Ich sorge dafür, dass du Ideen, Konzepte, Einsichten erhältst, die dir helfen, in diesem Leben erfolgreich zu sein. Wenn meine Beziehung zu Gott intakt ist, dann ist mein Geist offen für die Impulse seines Geistes. Diese Einschränkung müssen wir kennen. Wenn meine Beziehung zu Gott nicht in Ordnung ist, weil ich tue, was ich will, statt was er will, weil ich gar nicht Zeit nehme, im Wort und im Geist zu fragen, zu hören, mich inspirieren zu lassen, lebe ich mein Leben. Und das muss ich auch selbst finanzieren, selbst sortieren, selbst inspirieren. Mit anderen Worten, da kommt auch in der Regel nur das bei raus, was schon vorher in mir ist, nicht in Christus. Gehe ich aber mit Christus und verlasse mich auf ihn, mach den Bund klar, nehme das ernst, sag Gott, ich will, dass du mich führst. Ich hab's nicht drauf. Leute, ihr glaubt nicht, wie oft ich das meinem Gott schon gesagt habe. Gott, ich schaffe das nicht. Ich hab das nicht drauf, ich kann das nicht. Ich komme da nicht weit mit. Ich brauche dich. Ich brauche deine Ideen, ich brauche deine Konzepte, deine Einsichten. Hilf mir, Herr. Ich brauche dich, ich habe dich bitter, bitter nötig. Mancher Mann muss das bitter lernen, zu sagen, ich hab's nicht drauf. Wir alle denken, wir hätten es drauf, keiner hat's drauf. Denkt an die Bilder von vorhin, die dachten alle, sie hätten es drauf. Keiner ist mehr da. Was ist geblieben? Was bleibt, wenn du gehst? Was überlebt deinen Tod? Ich meine nicht an Material. Wenn wir in Jahrtausenden denken, ist es auch völlig egal, ob du ein tolles Auto hinterlässt. Oder ein riesiges Haus. Das wird nichts mehr wert sein. Nach 1000 Jahren ist kein Haus mehr irgendwas wert. Vielleicht als Antiquität, wenn es irgendwie noch erhalten blieb. Was bleibt? Ich möchte euch was vorlesen aus dem Buch von Bill Hybels. Wie gesagt, die liegen da aus, wer noch eins mitnehmen möchte. Macht Gebrauch davon, das ist das Beste an persönlicher Evangelisation, was ich kenne. Und ich liebe dieses Buch wirklich aufrichtig. Es ist so viel Gottes Geist da drin. Bill Hybels schrieb, an dem Tag, als ich zum Glauben kam, das ist jetzt über 30 Jahre her, verspürte ich eine ungeheure Sehnsucht danach, Menschen, die Gottes Heilsgeschichte noch nicht gehört hatten, davon zu erzählen. Leider tat ich das nicht nur mit, sondern auch ohne die Leitung und Kraft des Heiligen Geistes. Mit der Zeit bin ich Gott sei Dank als Christ gereift, so dass ich jetzt besser erkennen kann, wann ich etwas tun oder lassen soll. Heute versuche ich jeden Morgen beim Aufwachen zu sagen, Gott, mein Leben liegt in deiner Hand. Gebrauche mich, um heute einen Menschen auf dich hinzuweisen. Ich verspreche dir, dass ich auf jede mir mögliche und erdenkliche Weise mit dir zusammenarbeiten will. Wenn du willst, dass ich heute etwas für dich sage, dann werde ich das tun. Wenn du willst, dass ich nichts sage, aber irgendwie anders zum Ausdruck bringe, wie sehr du die Menschen liebst, dann werde ich das durch die Kraft des Heiligen Geistes auch tun. Ich stelle mich dir heute ganz zur Verfügung. Darum führe mich durch deinen Heiligen Geist. Interessant, so aufzuwachen. Ich habe diesen Vers euch auch auf das Handout gedruckt. Vielleicht mag der ein oder andere das auf seinen Nachttisch legen und eine Weile lang mal probieren, was passiert, wenn ihr diese ersten Sätze gebraucht. Manchmal führt ein solches Gebet dazu, dass der Heilige Geist mir erlaubt, ein Gespräch zu führen, in dem es um den liebenden, gerechten Gott geht, der alles geschaffen hat, der einen guten Plan für alle Menschen hat und der wirklich mit ihnen in Beziehung treten möchte. Der Schlüssel dazu ist folgender. Es geht nicht darum, dass ich mir Methoden überlege, damit jemand gerettet wird, sondern dass ich losgehe, wenn er mir den Impuls gibt, loszugehen, zu reden, wenn er sagt, dass ich reden soll, zu schweigen, wenn das Risiko besteht, dass ich zu viel sagen könnte, und abzuwarten, wenn er mir aufträgt, abzuwarten. Wenn ich abends meinen Kopf auf mein Kopfkissen betten kann, in dem Wissen, dass ich an dem betreffenden Tag mit den Impulsen des Heiligen Geistes zusammengewirkt habe, dann schlafe ich wie ein Baby. Wenn ich mich wirklich von Gott umgestalten lassen will, darf ich vor der Unbequemlichkeit, der Verlegenheit und den zwiespältigen Gefühlen nicht zurückschrecken, die auftreten, wenn ich meinen Wohlfühlbereich verlasse, in dem es so schön sicher und kuschelig ist. Wenn ich zum ersten Mal vom Heiligen Geist den Impuls bekomme, den ersten Schritt auf jemanden zuzumachen, dann ist das, als ginge ein Stromstoß durch meine Adern. Wenn ich einen Fuß vor den anderen setze, um zu jemandem zu gehen, der vielleicht 8 Meter von mir entfernt steht, dann bin ich Teil von etwas, das unermesslich viel größer ist als ich selbst. So ist das eben, wenn man das übernatürliche Wirken der Kraft Gottes an einem ansonsten ganz normalen Tag erlebt. In der Bibel steht, dass es im Leben genau darum geht, jeden einzelnen Augenblick mit Gott in Verbindung zu stehen. Wie beginnt ihr hier in Limburg und Umgebung oder zu Hause, ihr Zuhörer von Livestream, wie beginnt ihr euren Tag? Fängt er so oder so ähnlich an? Wenn nicht, fordere ich euch heraus. Probiert's mal aus. Der Anfang eines Tages bestimmt nicht selten den Verlauf und das Ende. Fang ihn gut an und ende ihn gut. Die Läufer wissen das. Wer von euch professionell läuft, Wettkämpfer macht, der Anfang entscheidet meist über das Ende. Guter Start heißt gute Chancen, schlechter Start ist in der Regel dann gelaufen, weil irgendeiner ist sicher gut gestartet. Und wenn der nur so gut ist wie du, hat er schon bessere Karten. Bei dem letzten Teil zu dieser Predigtserie ging es um unsere Bereitschaft. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Ausschnitt aus dem Musical Les Miserables, wo Fantine all ihre Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit ausdrückte. Ich habe da festgestellt, dass solche Fantines überall um uns herum leben, oder sollte ich besser sagen, überall um uns herum verzweifeln, weil niemand da ist. Ich war tief getroffen von den Nachrichten der letzten Woche, wo ein junger Vater seine 4 Kinder tötete und sich anschließend versuchte, selbst umzubringen, weil es Krisen in seiner Ehe gab. Eine Frau war im Urlaub zu dem Zeitpunkt, Mitte 30, die beiden. Und ich habe mir die Frage gestellt, wo waren die Christen? Warum war niemand da, der Hoffnung vermittelte? Gut, Kirchen vermitteln die oft nicht mehr. Da erwartet man vielleicht keine Hilfe mehr. Aber warum ist nicht irgendwo ein Christ gewesen, der einfach sich geoutet hat, wo man wusste, das ist jemand, der glaubt wirklich, was die Bibel sagt, die leben als Familie das, was das Wort sagt. Und die könnten mir hier zumindest einen Rat geben, bevor man sowas tut und seine 4 Kinder tötet, zwischen 3 und 11 Jahre alt. Habt ihr sicherlich mitbekommen. Mein Herz ist zerbrochen, als ich das gehört habe. Ich dachte, boah, was muss in diesem Mann los gewesen sein? Welche Hoffnungslosigkeit treibt jemanden zu so etwas? Wir sind die Hoffnung der Welt, wo wir unsichtbar bleiben. Stirbt die Welt um uns herum und niemand kann sie aufhalten. Wir sollten daher bereit sein, unsere Bequemlichkeitszone zu verlassen. Darum ging es im Teil 2 dieser Reihe. Und wir sollten bereit sein, dem Beispiel zu folgen, das Jesus selbst uns gab, der den ersten Schritt machte, aus dem Universum herein in diese Welt, in das Menschsein, um uns zu begegnen, um uns zu retten. Ich möchte heute einen Schritt weitergehen. Ich möchte, dass wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wohin unsere Schritte führten und wohin sie führen. Sowohl in unsere Vergangenheit, wie auch die Schritte von heute an. Ich möchte diesen Gottesdienst etwas interaktiver gestalten. Bitte lasst euch darauf ein und macht einfach mit. Für unsere unsichtbaren Gottesdienstbesucher, auf meiner Facebook-Seite findet ihr die Texte, die wir hier gleich durchnehmen werden. Bitte klickt auf unsere Gemeinde-Homepage und dann auf den Facebook-Button und dort findet ihr direkt oben die Texte für euch zum Mitlesen und Mitarbeiten und Mitdenken. Wenn ihr da als Familie hört, seid doch dabei und diskutiert mit. Das Erste, worüber ich gern mit euch mich austauschen würde, ist die Tatsache, dass wir irgendwann, und zwar jeder von uns, sein Leben irgendetwas widmen werden. Der Professor Bilzikian, ein sehr weiser Professor, so wie Bill Hybels ihn beschreibt, einer seiner Professoren in seiner theologischen Ausbildung, der sagte, irgendwann werden sie ihr Leben irgendetwas widmen, und zwar alle, denn das tut jeder Mensch. Sie werden entweder versuchen, Vergnügen oder Besitz, Beliebtheit oder Anerkennung zu erlangen oder immer mehr Macht anzuhäufen. Was auch immer es sein mag, sie richten ihr Leben an irgendetwas aus. Ich möchte gerne, dass ihr diese These 2 Minuten lang mit euren Nachbarn diskutiert. Wenn ihr keinen habt, steht bitte auf, sucht euch eine Person oder auch zwei, ihr könnt zu dritt oder auch zu viert miteinander reden, tauscht euch mal aus, was ihr über diese These denkt. Und wie gesagt, wenn Sie von zu Hause aus zuhören, denken Sie doch bitte ebenfalls ein paar Minuten über diese Frage nach, die Sie auf meiner Facebook-Seite finden. Danke fürs Mitmachen. Ich möchte fragen, wer wird denn gerne kurz eine Antwort mal hier uns mitteilen? Ich komme mal mit dem Mikrofon zu euch runter. Was war eure Ergebnisse so ungefähr? Du sagst, das stimmt?
Das stimmt alles. Also Menschen gucken zum Beispiel nach Vergnügen, Besitz, Beliebtheit, Anerkennung. Jetzt Menschen, die in der Welt sind. Und da muss man bei sich selber immer irgendwie gucken, dass man sich selber nicht im Mittelpunkt sieht und wirklich immer achtet, dass man guckt auf seine Mitmenschen, dass die Mitmenschen errettet werden. Wirklich, wie geht's den Menschen um einen rum, die Arm der Arm auch helfen und den Menschen helfen und irgendwie von sich selber wegdenken und den Herrn aus Mittelpunkt sehen. Also das gibt 2 Kategorien, die einen selbstlosen Menschen und die anderen, die auf sich fixiert sind. Und okay. Dadurch stimmt's.
Dankeschön, Ramona. Ja. Danke für das Statement. Jürgen, was denkst du dazu?
Ja, wir haben da eben auch gerade so diskutiert. Also ich fühle mich sowieso schon mal ertappt bei Beliebtheit und Anerkennung, was ich glaube ich auf der Arbeit immer tue. Ja, mit Beliebtheit und Anerkennung zu kämpfen. Und wenn wir vor Selbstbewusstsein strotzen würden, haben wir gerade so gesagt, da würden wir glaube ich eher nach Macht streben.
Okay, danke schön. Steffen, gibst du uns auch ein Statement?
Es stimmt, wir richten unser Leben nach irgendetwas aus. Wir sind uns aber einig geworden, dass wir jeden Tag aufs Neue versuchen, unser Leben nach Jesus auszurichten.
Okay. Dankeschön. Vielleicht haben wir noch ein paar mutige Frauen hier. Silvia.
Ja, also wir sind zu dem Schluss gekommen, dass eigentlich jeder Mensch nach was strebt, dass gerade auch weltliche Menschen zum Beispiel ihren Wert daraus ziehen. Nur, dass wir Christen einen anderen Wertmaßstab haben, nämlich Jesus. Und er sagte ja auch zu uns, dass wir nicht nach Geld streben sollen oder Anerkennung, sondern dass er uns alles gibt. Und von daher haben wir ihn als Zentrum und streben nicht so vordergründig danach, sag ich mal. Manchmal passiert es uns, wenn wir mit Gott nicht so arg eng in Kontakt sind, dass wir vielleicht auch unbewusst anfangen, nach Anerkennung zu streben. Aber bei uns Christen ist der Unterschied, dass wir das irgendwann merken und dann umkehren.
Dankeschön, Silvia. Mal schauen, da finde ich noch eine mutige Frau. Ah, die Susan, ich habe sie schon erwischt. Susan, was sagst du denn dazu?
mal zu dir. Was denkst du dazu?
Ja, ja, das stimmt. Und ja, für mich, wir haben nur das diskutiert, was wir persönlich haben als das. Und das ist wirklich für mich, auf Gott zu einrichten und zu wissen, genau was Gott will für mein Leben und für meine Familie's Leben haben. Und das ist der Punkt, wo wir sollen eigentlich alle aufstreben, genau was Gott will von uns.
Okay, herzlichen Dank, Susan. Ich gehe nachher nochmal eine Runde, also vielleicht kommt er dann nochmal dran. Ich mache mal nochmal die Tür hier auf, damit ich zu der jungen Dame hier vorne kommen kann. Das wäre lieb. Komm, ich gebe es dir.
Also ich habe mich auch in dem Anerkennungsthema noch ertappt, habe aber gerade als Neueinsteiger, also ich bin jetzt seit 19. Februar hier in der Gemeinde und habe ein ganz anderes Problem, weil ich habe Jesus angenommen und muss wirklich kämpfen, weil von außen so geknüppelt wird, also weil ich andere Maßstäbe habe, also weil ich runtergehe vom Gas, weil ich nicht mehr so aggressiv bin, wie ich das war oder auch nicht mehr so frech. Und jetzt werde ich bombardiert. Also wenn ich nicht so pariere, wie die Weltlichen das möchten, heißt, geh zu deiner Gemeinde, da kannst du deinen Ton aussprechen. Also ich merke richtig, wie auch die Gegenseite gerade an mir zieht und mich so niederknüppeln will, weil ich merke irgendwie, es kommen so Befreiungsschritte, so kleine, so einer nach dem anderen. Und das tut weh. Also das muss ich jetzt hier mal so ganz klar sagen. Also es ist so eine ganz schwere Phase gerade. Und auch so mein Mann und mein Schwiegervater, die hauen so drauf, weil die Maßstäbe anders sind. Und und meine Missionsarbeit gerade halt auch nicht greift. Und es wäre super, wenn ihr dafür beten würdet, weil außer meinen Kindern zieht auch und mir zieht auch keiner diese Rüstung an. Und es ist anstrengend. Also ich kann jedes Gebet gerade auch gebrauchen für danke.
Ihr drumherum, legt doch mal Hände auf die Schwester. Herr, ich danke dir, dass du mit deinem Töchterchen bist. Herr, sie ist geistig gesehen noch ein Baby, Herr. Und sie braucht Schutz und sie braucht Geborgenheit und sie braucht Auferbauung, Herr. Und ich weiß, dass du, Heiliger Geist, in deinem Töchterchen wohnst und dass du all das jetzt bereitstellen möchtest. Wir segnen dich, Schwester, in Jesu Namen. Und wir stellen dich unter göttlichen Schutz und göttlicher Autorität und sagen, Feind, du weichst von ihr. Du wirst nichts hier schädlich ausüben. Im Gegenteil, sie hat Vollmacht bekommen über alle Kraft des Feindes und nichts wird ihr irgendwie schaden, denn größer ist der, der in ihr ist, als der, der in der Welt herrscht. Und ich danke dir, Vater, dass du ihr jetzt gerade beistehst und dass du ihr auf der einen Seite einen dicken Panzer gibst, der die Pfeile des Feindes abwehrt, nämlich den Schild des Glaubens, und auf der anderen Seite eine große Sensibilität gegenüber deinem Reden, gegenüber dem Erkennen von vorbereiteten Werken und der Kühnheit einer Schildmaid des Reiches Gottes. Ich danke dir, Vater, in Jesu Namen. Amen. Amen. Alles wird gut. Steh einfach genau, wo du stehst. Geistig bleib da stehen, lass dich nicht verrücken. Du wirst sehen, mit der Zeit sticht die Wahrheit immer die Tatsachen. Die Tatsachen sind real, die fühlen sich an. Die Wahrheit ist Christus. Wenn ich die Wahrheit längere Zeit auf Tatsachen lege, ändern sich Tatsachen. Dann ändert sich Krankheit zu Gesundheit, Armut zu Wohlstand. All diese Dinge, die verändern sich. Kaputte Ehen werden heil. Diese Dinge passieren, wenn ich dabei bleibe, die Wahrheit auf die Tatsachen zu legen und nicht den Tatsachen glaube. Die Diagnose des Arztes und die Tatsachen sind oft so überwältigend, dass man gerne glauben möchte, was da jetzt alles gesagt wird. Aber in dem Moment, wo ich glaube, nehme ich sie an. Und dann ist jeder Kampf sinnlos, weil dann glaube ich den Dingen mehr. Glaub der Wahrheit und die hat einen Namen. Und die ist mit dir. Jesus Christus ist mit dir, der Heilige Geist in dir. Halleluja. Vielen Dank erstmal für die erste Runde, fürs Mitmachen. Wir haben gleich noch eine zweite Runde. Genau, das kann ich ja mal nebenhin legen. Im Wort Gottes steht, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir darin wandeln sollen. Epheser 2, Vers 10. Oft gehört, oft zitiert, aber noch nicht immer haben wir es wirklich internalisiert, innen drin, so begriffen, dass es unser Lebensstil wird. Jawohl, wir erwarten und wir hoffen und wir erwarten vorbereitete Werke. Ich denke gerade jetzt an Christa und ihr Team. Christa ist jemand, wo ich das sehr stark beobachte, wie sie sich Geist leiten lässt, um evangelistisch zu dienen. Sie hat schon die verrücktesten Ideen gehabt und umgesetzt und sie hatte immer gute Frucht, jedes Mal. Ich habe auch schon Leute beobachtet, die das nachgemacht haben und es kam ganz was anderes bei raus. Versteht ihr? Man kann gewisse Dinge nicht kopieren, weil der Heilige Geist in mir hat vielleicht eine ganz andere Art, wie er mich gebraucht, als wie er Christa gebraucht. Ich bin noch nie als Osterhase oder als Engel in der Fußgängerzone in Limburg rumgelaufen. Ich würde es sofort tun, wenn der Herr mir das sagt, aber bisher habe ich überhaupt keinen Eindruck dazu. Aber Christa hat beides getan und sie hat jedes Mal über 10 Leute zu Jesus geführt. Oder über 20 sogar. So, der Auftrag ist ultimativ. Geht hin. Der ist ultimativ. Keine Diskussion darüber. Jeder hat den. Du und ich. Jeder. Aber die Art, wie wir das tun, kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Der eine gibt lieber was weiter. Der andere lädt ein. Vielleicht einfach zum Kaffee trinken und fängt dann irgendwie eine Diskussion an. Der andere ist provokativ und spricht sofort über Jesus und hat damit auch interessanterweise Erfolge. So, Gott gebraucht Unterschiede. Der eine lässt ständig Beine auswachsen und Leute werden darauf aufmerksam und andere machen Seminare oder egal, oder machen Schönheitskuren für Pizzapartys. Alles ist möglich. Filmabende mache ich zum Beispiel. Viele Möglichkeiten, wie ich das tun kann, aber ich muss meine finden. Ich muss sagen, Gott, du hast was für mich. Ich erinnere mich an diese Männer, die ich so ein Herz habe, die ich so lieb gewonnen habe. Alles Freunde aus völlig verschiedenen Bereichen. Und ich habe Gott gefragt, Gott, wie kann ich die irgendwie näher zu dir bringen? Ich hatte keine Ahnung. Ich habe Ideen gehabt, aber keine Ahnung. Und es hat Wochen gedauert, bis ich den Impuls hatte, mach Heimkinoabende und lade deine Freunde von allen, die kennen sich untereinander eigentlich gar nicht, aber lad sie alle ein und schau, was ich tue. Okay? Ich gucke gerne Filme, wir haben so ein bisschen heimkinomäßig zu Hause, also schauen wir uns gute, geisterfüllte, christliche Filme an miteinander, diskutieren hinterher drüber, völlig ohne Druck und ohne Stress und es ist eine gute Zeit. Ich habe keine Ahnung, was Gott dadurch wirklich bewirkt, aber ich bin einfach da, mir macht es Spaß, ich hänge gerne mit den Jungs rum und wir tun was zusammen, was auch Spaß macht, was gut ist, was uns aufbaut als Männer, als Ehemänner, als Väter und Gott wird es gebrauchen, wie auch immer. Und so find raus, was hat Gott für dich, wo ist dein Ding? Und nimm dir Zeit, das zu hören. Du musst da nicht keinen Stress draus machen. Nimm dir Zeit. Sag Gott, ich erwarte von dir eine Antwort. Ich erwarte, dass du mich dahin bringst, dass ich weiß, was ist die Art, wie ich Menschen irgendwie auf dich hinweisen kann. Denn vorbereitete Werke stehen bereit, aber ohne die kann ich machen, was ich will. Du kannst meine Methode nachmachen, 100 Jahre, und es wird gar nichts passieren, wenn es nicht vom Herrn ein vorbereitetes Werk ist. Dieser Professor Bill Zikian sagte zu dem jungen Bill Heibels in dessen Findungsphase folgenden Satz. Er sagte, echte Nachfolger Christi, die es wirklich kapiert haben, hör zu, das ist für dich, die es wirklich kapiert haben, das heißt im Herz, nicht nur hier, verschenken sich selbst an Menschen. Und was am wichtigsten ist, sie tun das, indem sie Menschen auf den Glauben an Jesus Christus hinweisen. Das ist das Höchste und Beste, was wir mit unserem Leben machen können. Ein Wegweiser, es als Wegweiser zu nutzen, durch den Menschen auf Gott hingewiesen werden. Wenn Sie wirklich daran glauben, dass die Gnade Gottes Menschen erlösen, befreien und verändern kann, dann ist das beste Geschenk, das Sie jemandem machen können, ihm zu erklären, wie er mit Gott in Beziehung treten kann. Und auch über diese These möchte ich euch einladen, tauscht euch 2 Minuten aus mit euren Nachbarn, was ihr hierzu denkt. Bitte fangt jetzt an. Okay. Danke fürs Mitmachen. Können wir auch hier von ein paar Fazits? Junge Frau, hast du ein Fazit?
Also ich versuche das so zu leben und ich merke natürlich immer, mein Mann sagt das gerade, du eckst doch manchmal schwer an, aber das nehme ich in Kauf.
Okay. Magst du was sagen? Okay. Ja, der Helmut ist ein kühner Mann. Helmut, was sagst denn du zu dem Statement?
Wenn ich das so sage, man muss eben immer stark durchgehen. Man muss immer das Recht wiederrufen, also wieder zurückkommen auf denselben Punkt. Irgendwann wird es auch der Nächste kapieren. Irgendwann wird es der Nächste kapieren. Denn ich habe ja auch viel in meinem Leben durchgemacht. Ich habe viel erlebt, krankheitsmäßig, wenn es auch keiner von mir annimmt. Aber ich habe auch schon mit 49 Jahren gesagt bekommen, du hast noch ein Jahr zu leben. Und da habe ich habe schon früher zu Jesus gestanden, schon vor meiner Großelternzeit schon dazu gestanden und bin immer meinen Weg gegangen, wenn auch nicht so offen. Ne? Aber in mir selbst immer, ich habe gesagt, nee, ich war ja nervlich fix und fertig. Ich habe gesagt, das kann mit dir nicht so weitergehen. Du musst wieder raus, du musst wieder unter den Menschen gehen. Und das hat mir geholfen. Und so ist es auch, wenn du auch aneckst, das spielt gar keine Rolle. Du musst nur deinen Weg stark durchgehen.
Vielen Dank. Danke, Herr. Den Mann hier oben will ich nochmal hören. Uwe, wie sieht's mit dir aus?
Ja, sagen wir mal, es ist das größte Geschenk, was wir Leuten machen können. Und wenn wir unseren besten Freunden nicht das beste Geschenk, nämlich ihre Errettung, anbieten und schenken wollen und vorlegen wollen, ja, was sollen wir ihnen dann vorlegen?
Dankeschön.
Okay, vielen Dank für euer Mitmachen. Ich denke, das Statement spricht schon ein Stück weit für sich. Und was ihr jetzt noch gesagt habt, unterstreicht es für mich noch.
Ich habe den Sinn des Lebens erkannt. Ich will dir was sagen. Also,
komm, mein Schatz.
Bernd, der Sinn unserer Schritte und unseres Lebens ist, sich an die Menschen zu verschenken und hinzuweisen auf Jesus Christus. Und dafür ist der Mensch geboren worden, um zu leben.
Amen. Sie hat meine Predigt wunderbar zusammengefasst. Vielen Dank, Ramona. Und ich möchte noch was tun, ich möchte euch noch eine Geschichte vorlesen aus diesem Buch. Eine, die mich ähnlich bewegt hat wie die von dem Farbigen, der ja eben im Raum alleine stand. Ihr erinnert euch, vom ersten Teil haben wir die gelesen. Hier geht es jetzt um eine andere Person. Bill Heibels schreibt in der Ich-Form. Als mein Sohn in der 5. oder 6. Klasse war, spielte er in einer Fußballmannschaft mit. Und obwohl Todd für sein Alter ein talentierter Sportler war, schüchterte ihn Mannschaftssport irgendwie ein bisschen ein. In den folgenden 3 Jahren war ein Geschäftsmann namens Brian Todds Trainer. Er war ein toller Typ, der Kinder wirklich gern hatte. Wie durch ein Wunder baute er bei unserem sonst eher zurückhaltenden und sensiblen Sohn Hoffnung und Selbstvertrauen auf und signalisierte Todd, dass aus ihm einmal ein klasse Fußballspieler werden könnte. 3 Jahre lang stand ich bei fast jedem Spiel an der Seitenlinie. Meine Frau Lynn, meine Tochter Shauna und ich feuerten Todd an, zusammen mit anderen Eltern, die ebenfalls ihre kleinen Kerle anfeuerten. Wir waren alle in dem schrecklichen Gebrüll vereint, das Familienangehörige bei Fußballspielen ebenso von sich geben. Nach dem Spiel standen wir in aller Regel noch ein bisschen mit den anderen Eltern und Familien zusammen, die wir aus der Willow Creek Gemeinde kannten. Eines Nachmittags war Brian in der Mitte des Spielfelds damit beschäftigt, Hütchen abzubauen und in seinem Kombi zu verstauen, nachdem er vor dem Training bereits seinen langen Arbeitstag hinter sich hatte, um dann endlich nach Hause zu kommen und wirklich Feierabend zu machen. Genau in diesem Augenblick hatte ich den Eindruck, dass der Heilige Geist zu mir sagt, geh zu ihm hin und hilf ihm beim Einräumen Heibels. Verlasse das sichere kleine Grüppchen, in dem du dich gerade auffällst und so wohlfühlst und schau mal, ob du Brian ein bisschen besser kennenlernen kannst. Ich habe die ganze Szene noch so genau vor Augen, als wäre es erst gestern gewesen. Als ich dann in Brians Richtung ging, legte ich mir schon mal zurecht, was ich sagen wollte. Es sollte etwas möglichst Interessantes sein. Nachdem ich mich vorgestellt hatte, plauderten wir ein bisschen über die Kinder aus der Mannschaft, über das, was Brian beruflich machte und irgendwann auch über meine Tätigkeit. Er brach nicht gerade in Begeisterungsstürme aus, als er erfuhr, dass ich Pastor bin. Aber wir unterhielten uns von diesem Zeitpunkt an eigentlich immer ein wenig nach dem Training oder nach Spielen. Jedes Mal, wenn wir miteinander redeten, bedankte ich mich bei Brian für den positiven Einfluss, den er auf meinen Sohn hatte. Ich bin sehr dankbar dafür und weiß zu schätzen, wie viel Zeit Sie hier ehrenamtlich einsetzen, um diese Kinder zu trainieren. Und das, obwohl Sie selbst zeitlich ziemlich eingespannt sind, meinte ich. Ich finde es wirklich toll, was Sie hier machen, Brian. Vielen Dank dafür. Ostern bekam ich vom Heiligen Geist wieder den Impuls, über den Platz auf Brian zuzugehen. Zu Ostern bieten wir in Willow Creek nämlich immer einen Festgottesdienst speziell für Gäste an. Und diesmal ging ich auf ihn zu, um auszuloten, ob Brian vielleicht gerne in den Ostergottesdienst kommen würde. Bei jedem Schritt nahm ich noch ein bisschen mehr Mut zusammen, und als ich bei ihm angekommen war, fragte ich ihn, ob er sich vorstellen könne, einmal als mein Gast in die Willow Creek Gemeinde zu kommen. Nur einmal. Seine Reaktion machte auf der Stelle alle meine Hoffnungen zunichte. Mensch, Bill, ich wusste, dass es irgendwann so kommen würde. Ich wusste, dass wir eines Tages an diesem Punkt landen würden. Sehen Sie mal, ich weiß eine Menge über Willow Creek. Jede Woche stehe ich mindestens einmal in einem Stau, der durch Gemeindebesucher verursacht wird. Ich finde das echt frustrierend. In meinem Leben ist kein Platz für Gott. Und wir können die ganze Angelegenheit getrost von unserer Themenliste streichen. Also gut, Brian, meinte ich und versuchte dazu beizutragen, dass er sich wieder entspannte. Ich verspreche Ihnen, ich werde Sie weder drängen noch Druck ausüben. Ich werde Ihre Wünsche auf jeden Fall respektieren. In dem darauffolgenden Jahr ging ich dann Woche für Woche nach dem Training zu ihm, um ihm beim Einräumen der Bälle und Hütchen zu helfen. Wie klein mir diese Schritte vorkamen. War ich ihm überhaupt eine Hilfe? Na, wie war Ihre Woche? Fragte ich ihn beispielsweise. Und dann unterhielten wir uns über seine Firma und seine Arbeit und über das, was ihn beruflich gerade so beschäftigte. Danach erkundigte er sich dann immer bei mir, wie meine Woche gewesen sei. Ich glaube, mein Vorsatz, nicht zu drängeln, erfüllte wirklich seinen Zweck. Ich trat Brian nicht mehr mit ungebetenen Einladungen in die Gemeinde zu nahe. Mir allerdings kam diese ganze Erfahrung wie eine Übung in geistlichem Wassertreten vor. Irgendwann gab mein Sohn das Fußballspielen auf und Brian und ich verloren uns aus den Augen. Ehrlich gesagt ging ich davon aus, dass ich ihm nie wieder begegnen würde. Ein paar Jahre später jedoch geriet Brians gesamtes Leben auf dramatische Weise aus den Fugen. Seine Firma ging pleite und seine Familie zerbrach. Plötzlich und unerwartet hielten Schmerz und Verzweiflung Einzug in seinem Leben und machten sich darin breit. Eines Nachmittags griff er dann zum Telefon und rief mich an, um zu fragen, ob er bei mir vorbeikommen könne, um mit mir zu reden. »Ich möchte auf keinen Fall zu einem Gottesdienst kommen«, stellte er klar. »Ich muss nur mal über ein paar Sachen sprechen.« Nach diesem ersten Treffen in meinem Büro trafen Brian und ich uns zwar noch ein paar Mal, aber ich konnte nicht feststellen, dass unsere Gespräche irgendwie weiterbrachten. Und irgendwann meldete er sich dann gar nicht mehr. Obwohl ich mich fragte, wie er wohl mit seinem Leben zurechtkam und ob er seinen Schmerz aushalten und damit fertig werden konnte, respektierte ich seinen Wunsch, selbst das Tempo in unserer Beziehung zu bestimmen. Monate später stand ich vor einer Gruppe von frisch entschiedenen Christen, die sich taufen lassen wollten und zum Taufgespräch gekommen waren. Als ich die Bedeutung, den Zweck und die Wichtigkeit der Wassertaufe erklärte, fiel mein Blick auf einen Mann links von mir, direkt in der ersten Reihe. Es war Brian. Der hat doch keine Ahnung, wo er hier ist, dachte ich. Er ist in einem Taufvorbereitungsgespräch. Wie ist der hier nur hineingeraten? Ich gewann meine Fassung gerade so weit und so lange zurück, dass ich meine Ausführungen beenden konnte. Wobei ich mir besonders große Mühe gab, so zu reden, dass ein Typ wie Brian nicht ein für alle Mal vom Glauben abgeschreckt war. Für mich war jedenfalls undenkbar, dass er schon so weit sein konnte, sich taufen zu lassen. Nach der Veranstaltung ging ich auf Brian zu und fragte ihn, ob wir zu unseren Autos gehen können, die auf dem Parkplatz der Gemeinde standen. Ich muss nämlich los, sagte ich, aber vielleicht können wir ja auf dem Weg noch ein bisschen plaudern. Sobald wir uns von den anderen entfernt hatten, blieb ich stehen und sah Brian in die Augen. Was um alles in der Welt hatten Sie denn in diesem Taufgespräch zu suchen? Fragte ich. Seine Antwort machte mich sprachlos. Vor ein paar Monaten habe ich mich während eines Gottesdienstes in die Gemeinde geschlichen und mich ganz hinten hingesetzt. Sie haben ihre Predigt darüber gesprochen, dass man nicht länger versuchen soll, sein Leben aus eigener Kraft zu verbessern. Stattdessen soll man auf die Gnade Gottes setzen. Sie haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir uns für Gott öffnen, indem wir für uns persönlich in Anspruch nehmen, was sein Sohn Jesus Christus getan und für uns bewirkt hat. Und an diesem Tag habe ich Jesus mein Leben anvertraut, Bill. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war heute Abend in diesem Taufvorbereitungsseminar, weil ich mich taufen lassen möchte. Er strahlte über das ganze Gesicht, während mir der Unterkiefer runterklappte. Ich konnte mein Erstaunen nicht verbergen. Sie wollen mich veräppeln, oder? Sie versuchen mich bestimmt auf den Arm zu nehmen, stimmt's? Ich stand einfach nur da und starrte ihn bestimmt 2 Minuten völlig verdutzt an. Einige Zeit nach diesem Gespräch durfte ich Brian dann in Willow Creek taufen, in der Gemeinde, in der er bis heute mitarbeitet, dem Ort, an dem er sich in eine gläubige Frau verliebte und sie heiratete, dem Ort, an dem er und seine Frau heute andere Paare darin unterrichten, wie man die Freude und Begeisterung einer Ehe erleben kann, in der Jesus der Mittelpunkt ist. Vor einigen Jahren war ich kurz vor Weihnachten zusammen mit Todd, der damals schon ein junger Mann war, zu meinem Büro unterwegs. Am Treppenaufgang stießen wir beinahe mit einem großen athletischen Mann zusammen. Instinktiv trat ich einen Schritt zurück und als ich aufblickte, erkannte ich, dass es Brian war. In Sekundenbruchteilen war eine 15 Jahre lange dauernde Kontaktunterbrechung zwischen meinem Sohn und seinem Lieblingstrainer aus Kindertagen wie weggeblasen. Mit der Art von Liebe, wie sie nur Christen an den Tag legen können, drückte er Todd an sich. Hey, das ist ja toll, dich zu sehen, sagte er strahlend. Nachdem wir ein paar Minuten geplaudert hatten, wandte sich Brian zur Treppe und ging hinunter. Als er beim ersten Absatz angekommen war, drehte er sich noch einmal um, blickte zu uns hinauf und sagte, hey Bill, vielen Dank nochmal für all die Male, die Sie nach dem Fußballtraining zu mir gekommen sind und so offen mit mir geredet haben. Ehrlich, vielen Dank dafür. Und damit setzte er seinen Weg fort. Das sind immer die besten Augenblicke in meinem Leben. Und ich schätze, dass solche Augenblicke auch in Ihrem Leben eine etwas Besonderes, besseres gibt's nicht Status erlangen können. Wenn Sie sich bewusst sind, dass der Gott des Universums Ihnen all das gegeben hat, was Sie brauchen, um einen anderen Menschen das beste Geschenk seines Lebens machen zu können, dann entscheiden Sie sich noch heute dafür, ein Leben zu führen, das etwas bewegt. Und zwar für die Ewigkeit. Machen Sie sich auf den Weg und lassen Sie sich überraschen, was er mit Ihnen vorhat. Wenn ich mit Menschen spreche und sie bitte, einmal ihren Glaubensweg zu beschreiben, dann landen sie immer bei der Erkenntnis, dass Jesus nicht der Einzige war, der Schritte zu ihrer Rettung unternommen hatte. Es gab immer, fast immer, einen Menschen oder mehrere, die massiv beteiligt waren daran, dass die Liebe Jesus sie erreicht hat. Auf dem Handout, was ihr nachher mitnehmen könnt, ist die Bitte, dass alle Zellen dieses Thema vertiefen, dass ihr das nutzt, dass ihr weiter damit arbeitet, dass ihr aus diesem Buch die Geschichten vorlest, allein das schon darüber redet, das macht was mit uns. Mit mir macht es ganz viel. Wenn ich Vorbilder habe auf diese Weise und kann mich darin wiedersehen, sage ich, ja, das stimmt. Diese kleinen Schritte kann ich auch. Ich kann auch jemandem helfen, nach einem Fußballspiel Dinge zusammenzuräumen. Das zerbricht mir nichts aus der Krone. Ich kann diese kleinen Schritte tun, jemandem ein Freund zu werden oder zumindest ein guter Bekannter. Ich kann das tun. Und wenn Gott die Tür dazu aufmacht, dann kann alles daraus entstehen. Aber wisst ihr, alles hängt an meiner Einstellung. Meine Haltung bestimmt die Grenze. Wenn ich innen drin die Haltung habe, aber das und das würde ich nie tun, vergiss es, dass Gott dich gebrauchen kann. Es wird sehr wenig passieren in dieser Richtung. Diese Punkte sollte es nicht mehr geben, das würde ich nie tun. Wenn Gott dir sagt, spiel den Teufel bei Heaven's Gates, dann spiel den Teufel bei Heaven's Gates. Und wenn er dir sagt, spiel Jesus, dann spiel Jesus. Verstehst du, was ich meine? Bist du bereit, dein Leben wirklich in seine Hand und in seine Führung zu legen? Das ist, worum es geht. Wenn ich ein Fazit ziehen sollte für heute, würde ich sagen, nutze den Tag oder die Tage, die dir noch bleiben, um an Gottes größtem Traum mitzuarbeiten. Er ist wichtiger als deine Firma, ist sogar wichtiger als die eigene Familie. Der Traum, den Gott hat. Und ich verrate dir, was seine Vision ist, eine Familienvision. Da ist jeder dabei. Wir erleben das als Familie immer mehr. Wie auch die Kinder mit hineinkommen in diesen Dienst, auf ihrer Ebene, auf ihrem Dienst, das tun, was wir auch tun. Sie laden Menschen ein, sie verteilen Dinge, christliche Dinge, sie sprechen völlig entspannt und natürlich über ihren Herrn. Sie verbringen viel Zeit mit Gott. Es ist eine Familienvision. Wir multiplizieren das in unseren eigenen Kindern. Wir multiplizieren das in unseren eigenen Zellen. Aber achte darauf, du kannst nur multiplizieren, was in dir ist. Und darum, was ich vorhin sagte, wenn du merkst, die Vision ist noch nicht wirklich deine, dann bestürme den Herrn, verbring Zeit mit ihm, nimm dir mal einen Fastentag oder auch mal 2-3 Tage. Geh mit ihm, er wird dir diese Vision geben, er hält sie nicht zurück. Es ist unsere Haltung, unsere abwehrende Haltung, unsere Ängste, steht hier, unsere Unsicherheiten, die zurückhalten, dass Gott uns das geben kann, was er eigentlich sowieso die ganze Zeit für uns vorbereitet hat. Löse dich von diesen Dingen, die dich fernhalten, von dem, was Gott für dich hat. Fazit 2. Die Schlüsselqualifikation ist die Pflege der Beziehung mit dem Heiligen Geist und eben auf sein Reden hinzuhandeln. Fazit 3. Das beste Geschenk, das du jemandem machen kannst, ist es ihm zu erklären, wie er mit Gott in Beziehung treten kann. Es gibt kein größeres Geschenk. Kein 1000-Euro-Gutschein. Kein Auto und kein Haus, was du verschenken kannst. Komm daran, an das, was du verschenken kannst. Es ist ein Geschenk für die Ewigkeit. Wir freuen uns, wenn jemand ein Geschenk von uns hat und bewahrt das lange auf. In meinem Büro hängen Kinderzeichnungen seit 15 Jahren ungefähr, seit das Büro da ist, hängen da Kinderzeichnungen oben. Die Kinder sind längst junge Leute, das heißt schon verheiratet, die hängen immer noch da, weil sie mir so wertvoll sind. Aber das Geschenk, was wir Menschen machen können, wenn wir sie zu Jesus führen, das bleibt eine Ewigkeit, aktuell und erhalten. Viertens, die Geschichte von Todds Trainer kann uns die Augen öffnen, wie entscheidend es ist. Wie entscheidend es ist, das Richtige beständig zu tun und so in den Werken zu wandeln, die der Vater vorbereitet hat für uns. Und ja, ich möchte mit euch auch heute das Gebet der Hingabe beten. Das Übergabegebet nennen es einige. Auch mit den Zuhörern zu Hause. Seien Sie mit dabei. Machen Sie es zu Ihrem Gebet. Weil möglicherweise sitzt du heute hier, weil jemand den ersten Schritt auf dich zugekommen ist oder auf dich zu Hause. Dann möchte ich dich heute ermutigen, auch einen Schritt zu machen. Und zwar einen Schritt auf Gott zuzugehen. Es liegt bei dir. Er hat diesen großen Schritt vom Himmel auf die Erde gemacht. Er hat sein Leben gegeben. Er hat den größten Schritt gemacht. Er wartet von uns nur einen kleinen Schritt, nämlich hinein in seine Arme zu laufen. Was hindert dich noch daran, auf diesen Schritt zu reagieren und diesem Jesus um Vergebung zu bitten, die Lebensschuld zu bringen und von heute an ihm nachzufolgen? Ja, es kostet eine Entscheidung, und zwar deine. Ich habe die Entscheidung getroffen vor 25 Jahren und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Sie war besser als die Entscheidung für meine Frau, die die zweitbeste war. Sie war besser als die Entscheidung für meine Kinder. Sie war besser als irgendeine berufliche Entscheidung. Die Entscheidung für Jesus war die beste Entscheidung meines Lebens. Weil ohne diese Entscheidung hätte ich all die anderen Dinge heute nicht. Und das weiß ich. Das weiß ich sicher. Es gibt ein altes Lied. Es geht ungefähr so. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich bin entschieden zu folgen Jesus, niemals zurück, niemals zurück. Will keiner mit mir gehen, so will ich folgen. Wenn keiner mit mir geht, so will ich folgen. Wenn keiner mit mir geht, so will ich folgen. Niemals zurück, niemals zurück. Das drückt das aus, was ich euch sagen will. Jesus nachzufolgen ist das höchste Geschenk, was wir haben. Das Größte, was wir tun können. Das, wofür ich lebe, das, wofür ich sterben würde, das ist es wert. Lasst uns doch zusammenstehen und zusammen ein Gebet sprechen, das das ausdrückt, Vielleicht für jemanden das erste Mal, aber vielleicht auch einfach das 100. Mal oder das 1000. Mal. Er ist es wert, es immer wieder festzumachen. Und auch ihr zu Hause, sprecht mit, steht doch auf eurem Platz jetzt auf und gebt Gott die Ehre. Hebt eure Hände zu ihm, weil er ist es, um den es geht. Und wenn du das möchtest, dann sprich mir nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. So bringe ich dir jetzt meine Lebensschuld. All mein Versagen. Und ich bitte dich, vergib mir. Wasch mich rein von meiner Schuld. Gib mir einen neuen Start mit dir. Ich nehme in Anspruch, was du mir versprochen hast. In deinem Wort der Bibel. Ich bin jetzt dein Kind. Mir wurde vergeben. Ich bin frei. Und ich will dir nachfolgen. Von jetzt an. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Ich liebe dich, Herr. Amen. 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 Ich möchte fragen, wenn das heute das erste Mal in deinem Leben war, dass du dieses Gebet bewusst und klar gesprochen hast, dann bitte, zeig es mir doch an.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.